Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, großartigen Podcast-Episode von Starke Frauen. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Katrin Jakob und Kim Seidler.
Ich war mir gerade unsicher, ob ich jetzt einsteigen muss und dann... Die großartige Kim Seidler. So ein bisschen wie im Boxring. Hallo liebe Kim, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du bist heute etwas angeschlagen, ne? Also es wirkte so ein bisschen schwach.
Angeschlagen? Genau, bevor wir gesprochen haben, habe ich Katrin erstmal gesagt. Katrin hat mich übrigens auf die Idee gebracht, alkoholfreien Sekt zu trinken. Das kommt auch aus dem Dry January. Und ich mache weiterhin, ich finde das nämlich großartig, weil der bedödelt eigentlich so und es ist trotzdem so ein nettes Prickeln.
Ja.
Und ich muss meinen Schock von heute Morgen verarbeiten. Ich bin nämlich auf Glatteis mit dem Auto mit 120 km/h gekommen und es war echt ein Herzinfarkt. Wirklich,
das
also
ich.
Ähnlich.
Da geht einem erstmal so ein bisschen die Düse, ne? Und eigentlich, ich habe auch vorhin zu dir gesagt, eigentlich müsstest du dir richtigen Alkohol gönnen, aber wenn ich das jetzt schon mache, dann komme ich in Tüdel, ne? Weil es
in Tüdelüt,
genau, weil ich heute eine Frau vorstelle, die es wirklich so in sich hat und es so viele Geschichten über sie gibt und ich auch ein bisschen aufgeregt bin, ehrlicherweise, weil das ist, wenn unser Podcast Starke Frauen heißt, dann wartet ihr bestimmt seit fast 3 Jahren schon darauf, sag mal, wann ist eigentlich mal Alice Schwarzer dran? Und heute endlich ist es soweit. Also ich habe...
Und man muss dazu sagen, Katrin, wir haben Alice ja auch angefragt, ne?
Haben wir.
Die Alice.
Ja, aber
Aber sie war ja auch, und hier Spoiler, Shoutout zu Über Merkel. Ja. Da hat sie nämlich ein ganz tolles Interview gegeben. Hört euch mal Über Merkel den Podcast vom Stern an. Echt großartig.
Ja, finde ich
auch.
Und
da ist die, ich weiß nicht warum, aber ich muss sie jetzt am heutigen Abend Alice nennen, Katrin.
Ja.
Du, hallo
das,
Alice.
Das ist ja...
Sei mir nicht böse da draußen.
Glaube ich auch. Wir deuten es jetzt einfach mal ein bisschen als... Ja,
Kosenamen,
genau. Das war das Wort.
Ja.
Prost. Lass es dir schmecken. Ich stelle euch, dir und euch heute also Alice Schwarzer vor. Sie ist eine deutsche Journalistin, Publizistin, Gründerin und Herausgeberin der Frauenzeitschrift Emma. Und natürlich, das wird auch häufig natürlich immer in einem Satz genannt mit ihrem Namen, eine der bekanntesten Feministinnen Europas. Frauenrechtlerin.
Also ich kenne auch noch den Begriff für sie Frauenrechtlerin.
Ja, sie hat wahnsinnig viele Labels, aber damit möchte ich es zu Beginn erstmal belassen. Ich starte mit einer Frage an dich, weil mich das auch beschäftigt hat und im Laufe meiner Recherche ich auch immer wieder so ein bisschen hin und her geschwankt bin. Wie stehe ich eigentlich zu dieser Frau? Was fällt dir ein, wenn du den Namen Alice oder Alice Schwarzer hörst, liebe Kim?
Ich muss natürlich immer wieder an unser Interview mit unserer geliebten, heißgeliebten Lore Maria Pesche-Gutzeit denken, die nämlich eine ganz gute Differenz gezogen hat. Und ich hätte es vorher nicht so gut in Worte fassen können. Aber, und meine Mama war nämlich auch immer, oder war sie, sie lebt ja immer noch, sie ist eine, oder früher war sie auf jeden Fall eine flammende Rednerin für und nach den Aussagen von Alice Schwarzer. Und ich fand das immer sehr, so mit, wie hat Lore das so genannt, mit Kettenrasseln.
Ja.
Und das ist nicht so das, womit ich mich wohlfühle. Deswegen Das ist so das, was ich jetzt mit Alice Schwarzer gerade verbinde. Ja.
Ich habe gleich auch noch als hätte ich es geahnt, habe ich noch das Buch von Lore Maria Peschel-Gutzeit. Auch kurzer Hinweis nochmal, wir haben mit ihr ja sowohl ein Interview geführt, als auch hast du sie, Kim, mir vorgestellt. Das war eine wirklich ganz tolle Folge, auch zu unseren Anfangszeiten, glaube ich. Also verlinken wir auch gerne nochmal hier in den Shows.
Damals,
als wir angefangen sind.
Katrin, erstmal nochmal, also ihr Lieben da draußen, wer es noch nicht gemacht hat, bitte schickt uns eine Rezension, liked uns, gibt uns 5 Sterne auf Spotify, auf Apple. Wir freuen uns immer. Auch über 4,5, aber 5 freut uns natürlich mehr. Und großes Lob an dich. Du hältst es mit mir schon über 1,5 Jahre aus.
Das Lob muss ich natürlich auch an dich zurückgeben, liebe Kim. Wir sind so schön unterschiedlich und ich finde das immer wieder eine Bereicherung. Boah, gleich schon zu Beginn. Ne?
Ja.
Also wir umarmen uns virtuell. Danke, dass du an meiner Seite bist.
Danke dir.
Zurück zu Alice. Ich muss sagen, meine Gedanken und Gefühle ihr gegenüber sind auch durchaus ambivalent. Also mit einigen Aussagen gehe ich total mit. Welche das sind, kann ich ja im Laufe der Folge auch noch sagen. Und anderes scheint mir total widersprüchlich. Ne? So Ablehnung eines bestimmten Frauenbildes, ihre Aussagen zu Transsexualität, Kachelmann-Prozess, Islam. Ich werde am Ende noch versuchen, das kurz zu erwähnen, aber ich muss mich auf ein paar Dinge konzentrieren. Grundsätzlich bin ich ihr, wie allen anderen, die vorher richtig gekämpft haben für Frauenrechte, natürlich total dankbar, dass sie unangenehm und streitbar war, dass sie laut war und auch ich tatsächlich ein bisschen dankbar dafür, dass sie so ein bisschen nervig ist, weil ich glaube, wenn man Veränderungen anstoßen will, dann muss man auch ein bisschen laut sein, auch wenn das vielleicht nicht Lores Ansatz ist, aber ja, ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, dass manche jungen Frauen auch vergessen, wie sehr und ne, wie Alice Schwarzer so den Weg eben geebnet hat. Und der Feminismus in Deutschland ist natürlich auch total verwoben mit diesem Namen und auch mit ihrer Biografie. Ja. Jetzt ein Zitat aus diesem Buch von Lore Maria Peschel-Gutzeit. Ich werfe jetzt schon die Namen durcheinander. Mein Gott, und ich habe keinen Sekt getrunken. Also ein ganz wunderbare Stelle in ihrem Buch. Das Buch heißt Selbstverständlich gleichberechtigt. Ich bin auf Seite 156 unten. In meinem Leben gab es keinen Moment, in dem ich lieber ein Mann gewesen wäre. Dass ich mich für Frauenrechte einsetze, liegt an meinem Gerechtigkeitsbedürfnis. Ich möchte, dass die Menschen in Gerechtigkeit zusammenleben. Aber ich gehe nicht auf die Straße für Frauenrechte. Ich gehe nicht in Talkshows, um mit provokanten Thesen Aufsehen zu erregen. Ich bin nie eine Mein-Bauch-gehört-mir-Feministin gewesen. Als die Feministinnen unter Führung von Alice Schwarzer in den 70er Jahren unter diesem Motto gegen den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches protestierten, also den Abtreibungsparagraphen, habe ich ihr Anliegen selbstverständlich unterstützt. Eine Frau muss selbst und allein darüber entscheiden dürfen, ob sie eine Schwangerschaft beendet oder nicht. Das ist eine Frage der Autonomie und Gerechtigkeit. Doch die Methoden der Mein-Bauch-gehört-mir-Bewegung und die radikal-feministischen Weltanschauungen, die jene Frauen zum Teil vertraten, waren nicht die meinen. Ihr Weg wird sich dann später nochmal kreuzen. Sie wird auch Alice Schwarzer vertreten. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich führe euch jetzt erstmal, wie das so üblich ist, ein wenig durch ihre Biografie und pick mir da so ein paar Highlights raus, weil es kommen echt ein paar große Namen vor. Ich sag nur mal ein paar. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Udo Jürgens, Robert Gernhardt, der wunderbare Zeichner und Satiriker, der unter anderem auch für Otto geschrieben hat. Angela Merkel natürlich, wir hatten eben über sie gesprochen, Jörg Kachelmann, Marion Gräfin Dönhoff, Romy Schneider und natürlich Emma. Also nein, nicht dein Hund, Kim, sondern die feministische Zeitschrift, die sie seit über 40 Jahren als auch Chefredakteurin leitet. Soweit, so verwirrend, schon mal als Spoiler, es fängt an in der Kindheit und ich finde es ja immer total interessant, wenn wir so oder wenn ich auch starke Frauen vorstelle oder dazu recherchiere, was haben die eigentlich in ihrer Kindheit gemacht, wie sind die aufgewachsen, was waren da so Vorbilder und was haben die Eltern vorgelebt, wenn wir uns mit Frauen treffen, hier online, virtuell und stellen wir ihnen auch immer diese Frage, ne? Alice Sophie Schwarzer wird am 3. Dezember 1942 in Wuppertal-Elberfeld geboren als uneheliches Kind. Ihre Mutter wird schwanger und haut ab, lässt Alice bei ihren Großeltern zurück. Die waren damals 43 und 45 Jahre alt, also so das übliche Alter, auch was heute, in denen man heute auch Eltern wird. Und die Großeltern hat sie Mama und Papa genannt und ihre Mutter hatte eher danach auch so einen Status der älteren Schwester und die hat sie Mutti genannt. Die Alice hat auch sehr häufig in Interviews danach gesagt, dass sie ihrer Mutter das nie übel genommen hat. Die war einfach überfordert und sie hatte auch eine sehr gute Kindheit und hat es mit ihren Großeltern sehr gut getroffen. Ja.
Und sie hat ihre Großeltern auch ihre sozialen Eltern genannt.
Erstmal kommt es zur Bombardierung ihrer Geburtsstadt Wuppertal im Jahr 43. Da ist Alice nicht mal ein Jahr alt und ihre Großeltern und sie mussten fliehen bzw. wurden evakuiert nach Franken, wo sie auch bis zum 6. Lebensjahr auf einem Bauernhof aufwuchs und dort in die, wie sie selber nennt, Zwergschule eingeschult wurde. Dort ist sie auch sozialisiert und sie kann auch so ein bisschen fränkeln.
Und die Großeltern hatten doch einen Tabakwarenhandlung.
Nee, der Vater hat einen Tabakwarenhandlung. Ja. Also wir sind in Kriegszeit, ne? Muss man, also Bombardierung und so ist klar.
Genau.
Der Großvater musste nicht in den Krieg, der war auch schon da zu alt, mit 43 oder 45, wann der Krieg bei ihm anfing, also als in seinem Alter. Und er konnte auch nach der Rückkehr gar nicht mehr richtig arbeiten in diesem Laden. Der war erstmal futsch, der wurde ja auch mit bombardiert. Und ganz interessant ist, wie die Eltern oder die Großeltern, ja, also ihre sozialen Eltern, was für Rollen die verkörpert haben. Ihre Großmutter war alles andere als mütterlich, wie sie immer sagt. Die war total politisch, rebellisch, eine Nazi-Hasserin übrigens. Die hatte einen irrsinnigen Gerechtigkeitssinn. Die ist auch nach wie vor in jüdische Läden weiter einkaufen gegangen und hat sich dafür ohrfeigen lassen, also als diese jüdischen Läden noch auf hatten vor dem Krieg. Und ihre Großmutter ist so ihr politisches Vorbild. Ne? Die hat sich total, die hatte immer eine sehr, sehr politische Meinung. Die hätte auch eigentlich lieber in die Welt gemusst. Die hätte irgendwie auch einen journalistischen Beruf ergreifen müssen, aber sie war nun mal also Hausfrau, gelernte Schneiderin, soweit ich weiß, und hat ihre schlechte Laune darüber, wie ihr Leben nun verlaufen ist, auch leider so ein bisschen an ihrem Mann ausgelassen. Und der hat das für einen Segen empfunden, dass nun dieses kleine Mädchen in sein Leben tritt und hat sich rührend um sie gekümmert, hat sie gewickelt, gefüttert und hat also einen sehr viel besseren Job gemacht, als dass die Großmutter, die hatte nämlich keinen Bock da drauf, so ja, mach du mal, und hat auch, wenn dann so Mütter im Dorf Rat sucht, dann hat sie gesagt, da geh zu meinem Mann, der weiß, wie das alles geht. So,
Also sie sagt ja auch, der sehr mütterliche Großvater.
Ja, total. Und der war auch ganz liebevoll und humorvoll auch. Ne? Und sie sagt, von zu Hause hat sie so auch mitgekriegt, ich durfte alles machen, ich wurde für Mut gelobt, dafür, dass ich den Mund aufmache. Ich hatte mein Kleidchen an und bin auf Bäume geklettert und ja, also quasi so ein bisschen für die damalige Zeit eine verkehrte Welt. Ne? Also der Mann, was sehr Mütterliches hatte, was sehr Weibliches, also sozialweibliches.
In stereotypischen Denken jetzt. Ne?
Und jetzt zur Schulzeit. Sie beschreibt ihre Schulzeit als ziemlich chaotisch, war dann froh, dass es endlich vorbei war, ging so zur Volksschule, glaube ich, und wollte dann eigentlich...
Chaotisch wegen Schullandverschickung? Schullandheimverschickung?
Das weiß ich nicht, warum chaotisch. Also wahrscheinlich hat sie da mal ihren Mund aufgemacht und dann auch den Lehrern Widerworte gegeben. Sie war so eine ganz gute Schülerin, aber es steht jetzt nicht darüber, über sie, dass sie da eine Einser-Schülerin war oder so. Und ganz lustig, Kim, sie wollte was Handwerkliches machen. Sie hatte eigentlich keinen Bock auf irgendeine Lehre, hat sich eine Schreinerei gesucht, ist dahin und sagte, ich möchte gerne Schreinerin werden. Eigentlich wollte sie Innenarchitektin werden, aber dafür brauchte man eine Schreinerslehre. Sie hat auch tatsächlich eine gefunden und die mussten ihr dann leider absagen, weil die Stadt sagte, nee, also das geht nicht, weil es gibt keine Frauentoilette. Also konnte Alice nun keine Schreinerin werden, weil es keine fucking Toilette gab in dieser Schreinerei. Also hat sie gesagt, na gut, was bleibt mir anderes übrig, dann mache ich halt eine kaufmännische Lehre und ist in ein Büro gegangen und in die einzige Abteilung, in der einem die Jungs nicht sagen, was man tun soll. Und da musste ich wieder an Simone Menne denken, nämlich sie ist in die Buchhaltung gegangen und da sagt sie, wenn du Zahlen hast, dann geben dir die Jungs keine Widerworte. Und genau. Und währenddessen, also sie hat nur diese sehr langweilige Lehre angefangen, ist da in diesem Büro und sagt selber auf ihrer Seite, in ihrer Biografie, Webseite, das ödete mich an. In der Freizeit habe ich eine vergnügungs- und tanzwütige Mädchenklicke gehabt. Mein Leben war Rock'n'Roll, Nouvelle Vague, Literatur, Jazz und Partys. Und sie liebt auch Fashion und so. Ihre Idole damals waren Marilyn Monroe, Elvis und James Dean. Also da sieht man schon, wie sie so drauf ist. Sie ist halt wild und ausgelassen. Und dann am Ende dieser Lehre zieht sie mit einer Freundin nach München. Sie weiß auch noch nicht so richtig, was sie machen will. Sie jobbt da in so einem Verlag und abends als Empfangsdame in dem angesagten Live-Jazz-Club Nachteule. Sie hat sich aber währenddessen immer schon leidenschaftlich für Politik interessiert, hatte aber keine wirkliche berufliche Perspektive. Also ich muss jetzt hier irgendwie mal gucken, wie ich zurande komme, was ich eigentlich will. Eines Abends geht sie aus mit einer Freundin und gerät an so einen Typen, an so einen Schnösel, und der sagt, ich bin eben an der Journalistenschule angenommen worden. Und sie jobbt nun in diesem Verlag und muss so Gartenlexikon abtippen und denkt so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Also, was der kann, das kann ich ja wohl auch. Kramt da so ein paar Sachen zusammen, die sie selbst geschrieben hat. Da musste man so eine Reportage abgeben, eine Filmrezension und so weiter. Und bewirbt sich an der Deutschen Journalistenschule und wird auch eingeladen. 20 Leute werden eingeladen und sie ist eine davon und schafft es aber nicht. Lässt sich davon aber nicht entmutigen und bewirbt sich weiter, unter anderem auch beim Tagesspiegel. Der Chefredakteur schreibt ihr eine ganz nette Absage und meint, also die Volontärstellen hier sind leider auf Jahre hinaus ausgebucht, aber ich glaube, du hast Talent. Gib nicht auf, liebe Alice. Und das hat sie auch so ein bisschen bestärkt.
Motiviert.
So, jetzt kommt Frankreich, ein wichtiges Land für sie. Ohne Sinn und Verstand geht sie in dieses Land, weil sie denkt, ich muss jetzt Französisch lernen. Konnte kaum Französisch. Ja.
Ja, aber wie kommt man dazu? Ne? Sie hat sich ja jetzt entschieden, Journalistin zu werden.
Genau. Und denkt, ich muss ins Ausland gehen, ich muss eine fremde Sprache lernen. Also ich muss jetzt nochmal irgendwie was dafür tun. Ich muss was erleben, worüber ich schreiben kann. Und sie hat offensichtlich ein Faible für Frankreich und geht nun nach Frankreich und macht sich auf den Weg. Und wo geht man hin?
Macht ein Sprachenstudium.
Genau. Ja.
Und Alliance Française an der Sorbonne.
Ja, das kommt ja später. Da muss sie erstmal ein bisschen Französisch lernen.
Macht ihr erstmal Gelegenheitsjobs,
genau. Sie putzt,
um sich das zu finanzieren.
Sie putzt, macht irgendwie so Krempel ab und hütet Kinder. Sie ist auch streckenweise Au-pair. Lernt nun also Französisch, hat dann auch einen französischen Freund, den Bruno Peach, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der spielt auch eine große Rolle. Der spielt eine große Rolle auch in ihrer Biografie. Es gibt ja eine zweigeteilte, kann man also gerne da auch nochmal nachlesen. Es ist der Sommer 64, als sie ihn kennenlernt, und die beiden sind tatsächlich 10 Jahre zusammen, auch über die Zeit, als sie dann später wieder zurück nach Deutschland geht, weil sie bewirbt sich, während sie in Frankreich lebt, in Deutschland, auch für weitere Volontariate. Und aber Bruno und sie haben eine tolle Beziehung, die können wahnsinnig toll über Politik streiten und haben also auch, der ist jemand, der ihr in Paris eine zweite Heimat bietet. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz süße Geschichte von den beiden. So, sie bekommt einen Platz als Volontärin bei den Düsseldorfer Nachrichten und tritt am 1. Februar 1966 dieses Volontariat an. Und sie sagt selber, es hat mir total Spaß gemacht. Nach diesem Volontariat bleibt sie nicht bei den Düsseldorfer Nachrichten, sondern geht dann erstmal nach Hamburg, arbeitet da für eine Frauenzeitschrift, ist aber ziemlich schnell angeödet und wechselt dann unmittelbar 1969, sagt den Satz noch zu Ende, als Reporterin zum Satiremagazin Pardon, die mit Konkret, also ist auch so ein Magazin, als Medienstimme der APO gilt. Also das ist so die Frankfurter Clique auch um Robert Gernhardt, der dann später, glaube ich, die Titanic gründete. Der gehörte zu diesem Stab, ja.
Zwei Ergänzungen. Ich finde es total krass, dass sie bei Pardon als Nachfolgerin von Günther Wallraff kam.
Danke für den Hinweis.
Und auch bei den Düsseldorfer Nachrichten, da hat sie sich schon mit vielen feministischen Themen beschäftigt. Also wie zum Beispiel Schicksal lediger Mütter, Arbeitsbedingungen von Prostituierten und der sozialen Lage weiblicher Teilzeitkräfte.
Diese Themen werden so ihre feministischen Leitmotive. Und sie ist nun also bei Pardon und da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte ja ein bisschen gespoilert, es geht um Udo Jürgens. Die Chefredaktion vom Pardon beauftragt Alice Schwarzer und Robert Gernhardt nach Agadir in den Club Mediterranee zu fahren, dem nachgesagt wurde, dass da so ziemlich sexuell was abgehen würde. Der Stern hatte darüber einen Bericht gemacht, dass da also jeder mit jedem irgendwie verkehrte. Und da sollten die beiden nun hinfahren und sollten nun überprüfen, ob das wirklich so der Fall ist. Robert Gernhardt und Alice Schwarzer sitzen im Flugzeug und im selben Flugzeug sitzt auch Udo Jürgens, weil er nämlich wohin möchte, auch in den Club Mediterranee in Agadir. Und der Udo Jürgens läuft auffällig häufig immer an dem Doppelsitzer Gernhardt Schwarzer vorbei, bis dann Robert Gernhardt Alice in die Seite stupst und meint so, hier, ich glaube, der Udo Jürgens hat ein Auge auf dich geworfen. Und der wippenden Schrittes, wie sie immer sagte, lief nun also Udo auffällig häufig auf und ab und sprach die beiden dann auch irgendwann an. Wohin des Weges? Wo wollen sie denn hin? Ja, wir gehen da auch hin. Ah ja, vielleicht sieht man sich dann ja noch. Naja, und die sind sich dann noch ein, zwei Mal begegnet. Und das Lustige war, Alice saß irgendwann allein in einem Strandkorb und wer kam nun also in seiner Badehose und sie im Bikini da an ihrem Strandkorb vorbei und sprach sie an, Udo Jürgens. Und von dieser Begegnung gibt es dann, weil Robert Gernhardt dann so eine kleine Schnappschusskamera hatte, auch ein paar Fotos, die auch in ihrer Biografie sind, findet man aber auch auf der Emma-Seite. Kann ich auch gerne hier nochmal in den Shownotes verlinken. Das fand ich ganz witzig, zwischen den beiden ist nie was gelaufen und Udo hat natürlich ganz, ganz dolle geflirtet, aber Alice hat dann gemeint, er war wahnsinnig charmant und hat da nie irgendwie, hat sie nie angegrapscht oder da irgendwas Schlimmes gemacht, aber das fand ich schon ganz witzig, der schwere Nöter. So, Alice geht...
Sie hat sich also nicht einreihen lassen.
Nee, genau. Aber sie hatte ja auch Bruno, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Also sie ist treu, eine treue Seele und ist immer noch mit Bruno zusammen. Und bei Pardon kam es nun irgendwann zum Ende. Sie wollte dann da auch so weg. Also die waren zwar alles linke Socken und auch interessant, aber auch ziemliche Machos, meinte sie. Und in der Redaktion von Pardon gab es eine Party und das fiel zufällig mit ihrem letzten Tag zusammen. Und einer ihrer Kollegen meinte dann zu ihr, Mensch Alice, du bist eigentlich ganz nett, schade nur, dass du frigide bist. Weil sie halt nicht mit jedem da, mit niemandem von ihren Kollegen da freie Liebe gelebt hat. Und das hat sie bis heute nicht vergessen, diesen Spruch. Und ja, das war nun also Pardon, sie ging zurück nach Paris. Die Sehnsucht nach Bruno und auch nach dieser Stadt war groß. Und sie wurde dort freie Korrespondentin für Funk, TV und Print und beschäftigte sich insbesondere mit den Folgen von 68 im politischen, sozialen und kulturellen Bereich eben in Frankreich. Und hat dann unter anderem, und jetzt kommt ein nächster Name oder zwei nächste Namen, die ich vorhin erwähnt habe, Jean-Paul Sartre zur revolutionären Gewalt interviewt und auch da eine kleine Anekdote. Also Jean-Paul Sartre war damals ja mit Simone de Beauvoir oder die waren ein Paar, ein sehr ungleiches Paar. Und ganz witzig, Alice kam nun also zu Jean-Paul Sartre nach Hause. Sie hatte ihn gefragt um ein Interview. Und er sagte, ja, kommen Sie vorbei. Und er hatte nur so ein Studio-Apartment, also ein Raum. Und hatte ein Mini-Kleid an. Sie hatte nun also sich nichts weiter dabei gedacht und saß auf diesem Stuhl in diesem Mini-Kleid. Das Kleid rutschte immer weiter nach oben. Sie nun also mit Jean-Paul Sartre im Gespräch. Davon gibt es auch ein Foto, ganz witzig. Und wer kommt rein? Die feministische Ikone und auch eine Frau, die Alice damals schon sehr, sehr bewundert hat. Du hattest es ja auch gesagt, feministische Themen lagen ihr total am Herzen. Simone de Beauvoir kommt rein, schaut auf das hochgerutschte Kleid von Alice und ihre Beine, verdreht die Augen und geht nun also an Jean-Paul Sartre vorbei, würdigt sie keines Blickes und sagt dann nur, also die beiden haben sich wohl gesiezt. Sie denken daran, dass wir nachher noch diesen Termin haben. Und Alice hat sich total geschämt, weil nun also Simone sie so gesehen hat und natürlich gedacht haben muss, das kann ja wohl nicht sein. Dieses Blondchen verführt hier meinen Mann, also die war nicht verheiratet, glaube ich. Und es kam aber dann so, dass später Alice Schwarzer und Simone de Beauvoir eine Freundschaft geschlossen haben. Und Alice Schwarzer hat über Simone de Beauvoir auch ein Buch geschrieben, das basiert auf Interviews, die sie von 71 bis 82 mit ihr geführt hat. Und das Buch heißt Weggefährtinnen im Gespräch.
Sechs lange Interviews waren das in Summe, ne? Und Simone de Beauvoir hat ja das bekannteste Buch von ihr, Das andere Geschlecht. Genau. Das war sozusagen das Grundlagenwerk der neuen Frauenbewegung. Und ich möchte noch ergänzen, dass sie, seit sie wieder zurück ist, in Frankreich ja zu unterschiedlichen Gruppierungen und Netzwerken angehört. Einmal Mouvement de Libération des Femmes und dann auch noch Féministe Radicale, die sich zwar als links irgendwie so einsortieren, aber ihnen ist es halt wichtig, den Kampf gegen das Patriarchat zu führen. Und ja.
Da wäre ich noch zu gekommen, weil mit dieser Freundschaft auch und der Verbindung zu Simone de Beauvoir werden ihre Herzensthemen auch zu einer Lebensaufgabe. Ne? Aber noch ganz kurz, Simone de Beauvoir hat sich auch revanchiert. Sie hat in dem Buch, das Alice Schwarzer dann geschrieben hat, hat sie in dem Vorwort geschrieben, ich glaube, das war der kleine Unterschied, dank unserer feministischen und persönlichen Freundschaft war sie in der Lage, mir die Fragen zu stellen, die mich interessierten, und konnte ich ihr ganz und gar offen beantworten. Also man merkt schon, es war ein unglaubliches Vertrauen da. Schwarzer hat dann auch noch über Simone de Beauvoir ein TV-Porträt gemacht und so weiter. Also das ist eine sehr innige Freundschaft geworden, die auch voller Anekdoten ist. Könnt ihr auch gerne nochmal nachrecherchieren. Mhm. Und jetzt noch ganz kurz eine Randbemerkung. Alice Schwarzer hat ja kein Abitur gemacht und hat trotzdem an der Universität Vincennes studieren dürfen, die auch Studentinnen und Studenten ohne Hochschulreife aufnahmen, und hat da von 1970 bis 1974 Psychologie und Soziologie unter anderem bei Michel Foucault, einer der wichtigsten Philosophen des Poststrukturalismus, war. Was das ist und so, das könnt ihr gerne auch noch nachrecherchieren. Und dann kommt es zu dem, was du gerade schon erwähnt hast. Sie ist eine der Initiatorinnen zusammen mit ihrer Freundin Monique Wittig. Und sie gründet das Pariser Mouvement pour la Libération des Femmes, also die Bewegung zur Befreiung der, oder Frauenbewegung, zur Frauenbefreiung eigentlich, Libération. Sie sagt auch auf ihrer Seite: Wir schockieren und verändern rasch die Öffentlichkeit. Die Feministinnen sind da, so als wäre das eine Drohung. Ne? So ein bisschen.
Mit der Brechstange kommen sie.
Genau. Und dann kommt es zur Vorlage dieser Sternveröffentlichung: Wir haben abgetrieben. Und zwar war das nicht eine genuin deutsche Idee, sondern das hatte einen Vorläufer in Frankreich, und daran hat Alice Schwarzer auch mitgewirkt. Nämlich,
und es hat nichts mit der gerade veröffentlichten Reihe nochmal, wir haben abgetrieben, ne? Das ist sozusagen das Follow-up, der zweite Teil, die zweite Klappe sozusagen. Nee, das war 1971 tatsächlich, Sternartikel, wir haben abgetrieben.
Erst in Frankreich am 5. April. Das hat also ziemliche Wellen geschlagen, und es war damals auch in Frankreich strafrechtlich verfolgt, übrigens.
Richtig.
Auch wie in,
genau,
Deutschland.
Das ist genau das Problem. Das ganz, also dass sich auch, also erstmal Frauen finden, die sich interviewen lassen und auch dazu stehen mit dem Namen, weil es ja strafrechtlich verfolgt werden kann. Also das, wir reden nicht von heute, ne? Das ist wirklich 71 nochmal ein ganz harter Tobak gewesen.
Ja. Ich meine, auch heute können Frauen ja nicht frei entscheiden, ich werde jetzt abtreiben. Die müssen ja immer noch irgendwie um
Beratung.
Erlaubnis bitten. Und genau, muss da so dieses Gespräch und so. Anyway, Le Nouvel Observateur war das, dieses Risiko wert, mit diesen Frauen zusammen. Und in Frankreich waren es 343 Frauen, unter anderem Catherine Deneuve und Simone de Beauvoir, die eben erklärten, 1 Million Frauen pro Jahr lassen in Frankreich eine Abtreibung vornehmen. Sie tun dies unter gefährlichen Umständen, da die Abtreibung gesetzlich verboten ist. Ich erkläre, dass ich eine davon bin. Ich erkläre, dass ich abgetrieben habe. Und das hat natürlich auf eine sehr radikale Art und Weise oder spektakulär, möchte man sagen, die Legalisierung der Abtreibung eben vorangetrieben, ne? Und hat eine öffentliche Diskussion angestoßen, die eben dann im Juni bereits, also nicht lang danach, in Deutschland dann der Stern durchgeführt. Also Alice hat dort angerufen, hat gesagt, Leute, macht ihr mit? Wollt ihr dabei sein, dass wir es auch in Deutschland machen? Und Alice Schwarzer war auch eine davon, obwohl sie nie abgetrieben hatte und hat. Aber sie hat eben ein Zeichen setzen wollen.
Ich habe so Gänsehaut. Es waren insgesamt 374 Frauen.
Ja. Und dann sagt sie, von nun an nutze ich meinen Beruf auch für meine feministischen Anliegen. Das Recht auf straffreien Abbruch ungewollter Schwangerschaften war Anfang der 70er Jahre Schwarzers Hauptziel. Sie hat viele verschiedene Themen, ne? Also Pornografie auch ein Thema. Also da kommen wir ja vielleicht gleich noch dazu. Dann vielleicht noch zwei Sätze zu ihren Büchern. Der kleine Unterschied und seine großen Folgen beschäftigt sich eben vor allem mit der These, also sie sagt, es gibt ein biologisches Geschlecht, ne, das ist vorgegeben, das ist Fakt, ne, oder auch nicht. Es gibt natürlich auch intersexuelle Wesen, wo ne, beide Geschlechter vorherrschen, aber in der Regel ist es ja so, man wird als Junge oder als Mädchen biologisch geboren. Und das, was danach kommt, also was auch zu Ungleichbehandlung und so wie man in diese Rollen gedrängt wird, das ist das soziale Geschlecht und das wird einem aufgestülpt. Und sie ist halt eine Vertreterin des Gleichheitsfeminismus. Das will heißen, dass man in der Gesellschaft arbeiten muss, um es mal gelinde zu formulieren, damit eben diese Ungleichberechtigung oder Ungleichbehandlung von Mann und Frau aufgehoben wird. Und viel Übel liege da in der Sexualität. Die Sexualität sei Angelpunkt, ich zitiere, Angelpunkt der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern und der Unterdrückung der Frau. Das heißt, der Mann glaubt, er kann sich der Frau ermächtigen, er dringt ja auch in sie ein, wenn er sehr bildlich formuliert und man und nutzt das als Macht und das hat immer was mit Sex zu tun. Auch MeToo hatte was mit Sex zu tun. Und Alice Schwarzer plädiert eben für eine freie Sexualität und auch die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Also es ist sozusagen das, was sie in diesem Buch sagt. Mittlerweile gibt es ja viele Strömungen vom Feminismus und man muss das jetzt auch nicht unterschreiben. Aber ich will nur ganz kurz auf dieses Buch eingehen, weil es ist noch so viel zu erzählen. Also auch da gerne nochmal weiterlesen. Das ist auf jeden Fall das Buch neben dieser Aktion, die nun Alice Schwarzer zu einer Art, ja, Berufsfeministin macht.
Ich wollte nochmal auf ein Buch eingehen, ne? Frauenarbeit, Frauenbefreiung. Das finde ich wieder noch ganz gut, weil das auch immer noch so schwelt und nicht bearbeitet und verarbeitet und noch nicht gelöst ist. Nämlich das Problem der Gratisarbeit im Haushalt, der Erziehung und der Unterbezahlung von Frauen im Beruf, ne? Es gibt ja auch ganz viele tolle Studien. Wir sagen sie immer wieder, Malisa-Studien, die Albright-Studien und so viele Sozialstudien, die ja besagen, in den Sozialberufen sind häufig Frauen. Und diese Berufe, wir kennen es aus der Corona-Thematik jetzt, die Pfleger, die Krankenschwester und all die, ja, genau. Die Care-Arbeit ist halt immer schlechter bezahlt und in Deutschland nicht so anerkannt. Wie jemand, der mit einem BWL-Studium um die Ecke kommt und in der Wirtschaft oder die harten Zahlen wälzt.
Das leitet wunderbar über zu dem nächsten Punkt oder zu dem nächsten Highlight in Alice Schwarzers Leben, dass sie auch schlagartig dann nochmal über diese beiden Aktionen oder das Buch und auch Wir haben abgetrieben hinaus bekannt macht. Und zwar ein Schlagabtausch mit der Ärztin und Buchautorin Esther Vilar im Fernsehen. Der WDR hat Alice Schwarzer und Esther Vilar zusammen eingeladen, in ein unmoderiertes Gespräch zu gehen über vor allem das Buch von Esther Villar, weil die hat ein Buch geschrieben, das heißt Der dressierte Mann. Der, ich fasse jetzt stark zusammen, dass nicht die Frau, also Esther Villars These ist, dass nicht die Frau durch den Mann unterdrückt wird, sondern umgekehrt der Mann durch die Frau. Die Frau legt die Beine hoch, arbeitet so ein bisschen am Haushalt und der Mann muss hart schuften und bringt das Geld nach Hause. Er muss sich immer rechtfertigen, er ist sozusagen unter Dauer-Performance-Druck und die Frau kann sich zurücklehnen und das Ganze genießen. Das war die These, ja. Ich fasse es jetzt, das ist sehr stark zusammengefasst, das war die These von Esther Villar. Und dann könnt ihr euch alle, ich verlinke auch dieses TV-Duell auch gerne nochmal, ich habe es mir gestern angeguckt und mir ging die Hutschnur hoch. Ich habe gedacht, ja. Alice Schwarzer, wie kannst du so ruhig bleiben, die Esther Villar hat, glaube ich, Drogen genommen. Also die war sowas von entspannt und hat immer nur gesagt, sie erzählen Schwachsinn, Frau Schwarzer. Sie und ihresgleichen.
Aber Katrin,
und so.
Ja. Es gibt doch auch über Prenzlauer Berg diese Gerüchte der Latte Macchiato trinkenden Muttis, die da immer jeden Tag sitzen
genau.
von 9 to 5 und schnacken. Und die Kinder toben irgendwie auf dem Spielplatz oder sind in der Kita.
Ja, na, das
Also das.
Genau. Und diese Frau erdreistet sich nun wirklich also in den 70er Jahren und hat an Simone de Beauvoir auch als die schlimmste Lügnerin oder was sie da für Namen für sie hatte, bezeichnet. Ach, die ist uninteressant, was will die denn? Und Alice Schwarzer muss wirklich um Luft ringen. Ihr müsst es euch mal anschauen. Das ist wirklich der absolute Oberknaller. Das TV-Duell machte Schwarzer schlagartig zu einer öffentlichen Person, logischerweise. Die Frauen waren alle für Alice, die Männer natürlich für Esther. Schrieb, die hört zu. Die Bild titelte mit...
Die hört zu.
Die
mit
Hexe
hohem
mit dem
Investigativjournalismus.
Aber ich meine, das war ja im Fernsehen. Ne, deswegen kann ja eine Fernsehzeitschrift auch darüber berichten, dann auch im Nachhinein. Die Bild titelte die Hexe mit dem stechenden Blick durch die Brille. Helmut Karasek im Spiegel schrieb, hi nun im deutschen Fernsehen. In dieser Auseinandersetzung hob Alice Schwarzer nachdrücklich hervor, dass das Ziel des feministischen Kampfes keineswegs eine Angleichung an die männliche Lebensform sei. Nicht unsere Integrierung ist wünschenswert, nicht die Vermännlichung der Frauen, sondern die Vermenschlichung der Geschlechter. Ein sehr schönes Zitat aus diesem TV-Duell. Also da war ich wirklich auch ein bisschen begeistert. Also da habe ich gedacht so, boah, und vor allem, die werfen da mit Intellektuellen, wen die alles gelesen haben und Hegel dies und ach Gott, oh Gott. Also da komme ich mir einfach richtig, richtig dumm vor. So, jetzt ist also Alice Schwarzer berühmt in Deutschland als die Feministin schlechthin. Das ist ja, als wäre das irgendwie auch ein Beruf, aber es wird auch tatsächlich ein wenig zu ihrem Beruf, weil 1977 gründet sie nun also Emma und diese Zeitschrift gibt es ja bis heute. Am 26. Januar 77 erscheint die erste Emma. Die Startauflage war 200.000, was auch echt schon viel war. Die war nach wenigen Tagen vergriffen, also mussten 100.000 nachgedruckt werden. Und das, obwohl einige im Vorwege sagten, ja, das ist diese Frauenzeitschrift. Die FAZ schreibt, viele sagen der Emma den baldigen Tod voraus, andere ahnen, dass, ich zitiere, hier für die moderne Gesellschaft mehr Sprengstoff liegen wird als in den Traumtänzereien verworrener Systemveränderer. Okay, 40 Jahre danach ist diese Zeitschrift immer noch aktiv, ohne Schulden, immer noch in der Hand von Alice Schwarzer, die jetzt zwar zwischendrin hat sie mal versucht, diese Ortgies, die mal Frau TV moderiert hat, da reinzubringen, sollte dann neue Chefredakteurin werden, irgendwann in 2007 war das. Und hat dann nach 8 Wochen hingeworfen, beziehungsweise wurde entlassen, weil das irgendwie nicht so richtig gepasst hat, sage ich jetzt mal.
Alice Schwarzer hat es auch so ein bisschen mit dem Stern, ne?
Ja, ich meine, die verklagt ja den Stern auch.
Ja, genau.
Dann, ne, da kommt ja denen die Sternklage.
Ich meine, sie hat ja auch recht, ne? Also worum geht es? Sie hat halt eine Klage beim Landesgericht Hamburg abgegeben und gesagt, Mann, immer diese bloßen Sexobjekten auf den Titelseiten des Stern-Magazins. Stern war ja einer von vielen.
Ja.
Ein Magazin von vielen, was es gemacht hat. Und ich meine, Bild kennen wir auch. Bis vor kurz ein paar Jahren gab es ja auch immer noch das sexy Mädchen auf der letzten Seite oder was?
Ja.
Oder gibt es das immer noch? Ach, ich gucke halt nie. Naja, gut für mich, oder? Dass ich jetzt halt hier so mich oute als Nicht-Bildleserin.
Na, man kann ja auch sagen, oh, das sieht aber schön aus. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Adidas Woman hat jetzt aktuell für ihre Bra Collection einen Instagram-Post abgesetzt mit, ich glaube, es sind 25 oder 26 verschiedene Brüste, wo dann einfach nur die Brüste abgebildet sind. Also es fasziniert ja die Menschheit auch immer, aber Pornografie ist ja nochmal was anderes. Ne? Sie verklagt den Stern, kommt damit aber nicht durch. Aber ich möchte auch kurz noch eine andere Stelle aus dem Buch von Lore Maria Peschel Gutzeit vorlesen, weil nämlich Alice Schwarze, als sie in die Klage tritt, nun Frau Peschel Gutzeit anrief. Ich bin auf Seite 158. Gelegentlich berate ich Alice Schwarzer juristisch. Zweimal arbeiteten wir eng zusammen. Das erste Mal 1978. Bei ihrer Diskriminierungsklage gegen den Stern unterstützte. Schwarzer wollte die Abbildung pornografischer Titelbilder auf Zeitschriften unterbinden lassen. Da ich damals Richterin war, konnte ich weder als Anwältin noch als Mitklägerin auftreten, doch im Hintergrund beteiligte ich mich intensiv an dem Prozess. Unsere zweite Zusammenarbeit war die sogenannte Porno-Kampagne. Frau Schwarzer rief mich 1987 an und fragte, ob ich ihr helfen könne, etwas gegen die um sich greifende Pornografisierung, wie sie es nannte, zu unternehmen. Insbesondere ging es um pornografische Abbildungen in Printmedien. Zeitungen und Zeitschriften waren damals weitaus dominanter als heute elektronische Medien. Es gab es noch nicht. Also da war Frau Peschel Gutzeit auch mit von der Partie, weil sie fand, sie haben recht, Frau Schwarzer.
Absolut richtig, ja.
Genau.
Da geht es ihr auch, also geht es ja um die Sache.
Genau. Ne? Und Gerechtigkeit und genau. Auch ja, das Objektivieren, ne? Von Frauen. Mhm. Und ja. So, jetzt muss ich ein bisschen wieder Fahrt aufnehmen. Anfang der 90er bis 2000er Jahre. In dieser Zeit hat sie vor allem auch Bücher geschrieben, politische Essays und Biografien. Hat eine
Darf ich noch kurz ein Ding aus den Anfang der 90er? Mitbegründerin des Hamburger Instituts für Sozialforschung.
Oh, und das Emma-Journalistinnenpreis, den hat sie auch ins Leben gerufen.
Stimmt.
Ja, genau. Über Petra Kelly und ihren Lebensgefährten Gerd Bastian hat sie eine Faction-Prosa veröffentlicht, 93. Das waren die beiden grünen Politiker, die sich das Leben nahmen übrigens. Mhm. Dann hat sie eben, wie gesagt, jeweils eine Biografie über Marion Dönhoff, Marion Gräfin Dönhoff, auch über die haben
wir auch schon vorgestellt, genau. Beziehungsweise
Lena,
vorstellen lassen.
Genau, mhm. Lena hat das gemacht. Mhm. Und sie hat eine Biografie über Romy Schneider, allerdings weit nach ihrem Tod veröffentlicht, weil Romy Schneider hat sich ihr so geöffnet, waren so intime Details, dass sie sagte, das kann ich nicht veröffentlichen. Und das hat sie nun also nach dem Tod gemacht, als sie also befand, dass jetzt wäre es Zeit dafür. Und ja, also bis 2020 veröffentlichte Alice Schwarzer 23 Bücher als Autorin. Also da kam einiges zusammen und 23 als Herausgeberin. Jetzt kommen noch so ein paar Highlights Anfang der 2000er Jahre. Wieder so ein TV-Duell, nenne ich es mal, mit einer anderen Frau, nämlich Verona Feldbusch, so hieß sie damals, heute Verona Pot. Mhm. Da trifft nämlich Alice Schwarzer auf Verona Feldbusch bei Johannes B. Kerner. Natürlich Sprengstoff, weil Verona Pot auch damals schon sich sehr über optische Reize und auch mit ihrer Piepsstimme und so, also ein bestimmtes Frauenbild verkörperte, was Alice Schwarzer so quittierte: Verona Feldbusch ist eine Ohrfeige für jede Frau. Wie blöd müssen Männer sein, dass sie auf so etwas abfahren? Ich gehöre zur Generation der Frauen, die sagen, wenn ich klug bin, warum soll ich blöd spielen? Und ich habe das Duell nicht in Gent, das ich auch gerne hier noch verlinke, nicht komplett gesehen. Es lief darauf hinaus, dass sich Verona Feldbusch ganz gut schlug und auch in diesem Duell sich als einigermaßen eloquent ihr entgegenstellte, aber nun auch deutlich machte, das ist meine freie Wahl, ich möchte das so und warum kann ich nicht auch Feministin sein? Also da treffen dann
richtig.
Unterschiedliche Dinge aufeinander. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt im Leben von Alice Schwarzer, unter anderem. Viele Frauen, vor allem Feministinnen, haben sich gefreut, als am 25. November Dr. Angela Merkel zu Norbert Lammert, dem damaligen Präsidenten des Bundestages, auf die Frage, nehmen Sie die Wahl an, mit laut und deutlich Ja sagte. Und da hat Alice Schwarzer in dem von dir anfangs zitierten Podcast über Merkel auch gesagt, dass sie da wirklich, sie neigt nicht zur Rührseligkeit, aber da hatte sie wirklich Tränen in den Augen. Ne? Kann das wirklich sein? Mhm. Jetzt können Mädchen in Deutschland auch sagen, mal gucken, vielleicht werde ich Friseurin, vielleicht werde ich aber auch Bundeskanzlerin. Mhm. Und das hat natürlich extrem was in ihr ausgelöst, auch wenn sie Angela Merkel im Wahlkampf nicht unterstützt hat und die CDU auch keine Partei ist, die sie so als ihre bezeichnet hätte. Aber die beiden haben schon länger ein sehr gutes Verhältnis, sind auch sehr lange schon miteinander im Austausch, treffen sich regelmäßig zum Mittagessen. Einmal kam es auch, ist ganz lustig, hat Alice Schwarzer Angela Merkel besucht in Berlin und sie beiden sind in das Café Einstein gegangen, berühmtes Café unter den Linden, wo auch so die Politprominenz ein- und ausgeht. Und als dann diverse Leute aus dem Bundestag, natürlich vor allem Männer, an den beiden vorbeigehen und sie so angucken, da sagt Alice Schwarzer zu Angela Merkel, oh, jetzt habe ich wohl ihren Ruf ruiniert. Und dann sagt sie, nee, der war vorher schon ruiniert, glauben Sie mir. Also die beiden können sehr gut miteinander streiten auch. Ganz witzig habe ich auch gefunden, verlinke ich auch gerne hier. 1993 schon hat Angela Merkel einen Beitrag in der Emma veröffentlicht zu einem Buch. Da ging es um Machtverhältnisse von Männern und Frauen und wie schwer es Frauen haben, in Führungspositionen zu kommen. Also eine durchaus feministische Position vertreten Angela Merkel im Jahr 93 schon.
So. Alice Schwarzer hatte ja auch gesagt, dass sie von ihrer, sie hatte ein besseres Wort als Grundnaivität, ne? Die haben sich ja auch zusammen getroffen auf dem Kaffee und Alice Schwarzer war so, oh, die ist total offen und direkt und sagt, was sie denkt. Also sie war noch nicht so, wie sagt man, strategisch beraten worden.
Mhm. Ja.
Was sie ganz als erfrischend bezeichnete.
Ja, und was sich Angela Merkel aber offensichtlich auch immer bewahrt hat, ist so ein Humor. Und ich muss sagen, den Humor, also der kommt vielleicht jetzt im Alter, so, wo sie so ein bisschen altersmilde wird. Alice Schwarzer ist natürlich immer noch laut und streitbar, aber so dieser Humor kommt schon auch durch. Also ich habe die Folge gesehen mit Inas Nacht, wo sie da mit Ina am Tresen sitzt und die beiden einfach sehr lustig sind und auch Quatsch reden und so. Also ich glaube, das hat auch Alice Schwarzer mit Angela Merkel ein Stück weit verbunden, diesen Humor, dass auch über sich lachen können, auch wenn das nie so deutlich wurde, weil man Alice Schwarzer auch immer als sehr, als hart so empfunden hat, ne? So immer auf Kampfmodus und immer Säbelrasseln oder so, wie hast du es vorhin genannt? Und sie hat auch durchaus Kettenrasseln, genau. Sie hat auch durchaus weiche Seiten und lustige Seiten und sehr warmherzige Seiten, also sehr liebevoll und auch wie sie so umgeht mit Ina Müller, dann auch immer so touchy ist, so anfasst, ihr die Hand auflegt und so. Also man spürt schon, da ist auch eine Warmherzigkeit, die vielleicht nicht immer so rüberkommt bei der Alice Schwarzer oder dem Bild, das man so von ihr hat.
Mhm.
So, wir müssen natürlich auch über schlechte Dinge sprechen, beziehungsweise wo sie nicht so gut aussieht. Ne? Da gibt es natürlich auch den Fall der Steuern.
In unserer Wahrnehmung.
In unserer Wahrnehmung, ja, natürlich auch objektiv betrachtet. Ne? Sie hat Steuern hinterzogen und hat dann sich auch häufig in der Verfolgung oder auch Berichterstattung mit den Medien da wahnsinnig als Opfer geriert und es sei eine Hetzjagd, dass zum Teil der Eindruck entstanden ist, dass sich Alice Schwarzer empfindet wie damals bei der Judenverfolgung, ne? Also dass es eine richtige Hetzjagd auf sie war. Also da hat sie auch so ein bisschen übertrieben, weil Fakt ist, sie hat nur mal Steuern hinterzogen. Und da sah sie schon nicht so gut aus. Das ist natürlich dann auch immer so ein Glaubwürdigkeitsding, ne? Aha, bei anderen Dingen mit Fingern aufzeigen und die moralische geben und jetzt da selber sowas machen. Dann kam es zu einer sehr schrägen Integration in eine Bild-Image-Kampagne. Da hat die Bild-Zeitung Mitte 2007 eine Kampagne gemacht und da hat sich Alice Schwarzer für mit ablichten lassen, ne? Und ich kenne mich, weiß die Kampagne nicht im Einzelnen, aber auf jeden Fall war der Anstoß, dass man gesagt hat, so, du gehst gegen die Bild-Zeitung vor und ne, dass die Menschen- und frauenfeindlich sei und attackierst die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang und jetzt lässt du dich da für so eine Werbekampagne ablichten.
Naja.
Also das hat
über Jahrzehnte verändert man sich, ne?
Ja, ja. Das hat natürlich für Irritationen gesorgt. Dann hat sie sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, was die Berichterstattung in dem Kachelmann-Prozess angeht. Mhm. Könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen. Aber ich meine, der Mann hat natürlich auch einen fairen Prozess verdient, ne? Und ist er ein moralisches Arschloch? Ja, kann sein. Hat er zu viele Frauen gehabt? Ja, kann sein. Aber es gibt eben auch die strafrechtliche Seite. Und ist er der Vergewaltigung für schuldig befunden worden? Nein, ist er nicht. Mhm. Und Alice Schwarz hat in dieser Berichterstattung den Medien immer wieder vorgeworfen, sie wären pro Kachelmann gewesen. Ne? Und das führte dann so weit, dass eine Abmahnung hat sie bekommen. So war es, genau.
Aha.
Und sie musste eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Und schließlich wurde sie sogar zu einer Zahlung von 14.000 Euro verpflichtet. Also da hat sie nicht besonders gut ausgesehen. Ne? Der Mann wurde im Übrigen im Mai 2011 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters klang über weite Strecken wie die Begründung für einen Schuldspruch, schrieb Alice Schwarzer dazu in einem Vortrag über Sexualgewalt und Recht an der Universität zu Köln, sagte sie außerdem. In seiner Urteilsbegründung betonte der Vorsitzende Richter Seidling auch ausführlich, der Verdacht, dass Kachelmann seine damalige Lebensgefährtin vergewaltigt und mit dem Tode bedroht habe, hätte sich leider nicht verflüchtigt. Also sie ging immer darauf ein, dass dieser Typ halt einfach ein Arschloch ist. Und das tut nichts zur Sache in einem Strafrechtsprozess, wo es erstmal darum geht.
Ja, im Zweifel für einen Angeklagten, ne?
Genau. Mhm. Und eher so Hauptsache gegen Männer. Ne? Da kommt dann so ein bisschen wieder dieses... Aha, da ist sie wieder, die Schwarzer, die denkt, jeder mit einem Penis ist irgendwie ein potenzieller Frauenunterdrücker. Ich übertreibe jetzt sehr stark, ne? Aber das hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man auch auf eine vernünftige Art und Weise sich mit dem Feminismus von Frau Schwarzer auseinandersetzt, sondern sich da eher abgestoßen fühlt. Dazu auch gerne weiter recherchieren. Es gibt, wie ihr merkt, ich komme ja kaum
viel Stoff
irgendwie zum Ende hier. Es gibt viel Stoff. Die ganzen politischen Positionen, die natürlich eigentlich auch in diesen Podcast gehören, ne? Wie steht sie zur Pornografie? Recht auf Schwangerschaftsabbruch wissen wir nun, ne? Sie hat übrigens auch mal gesagt, der Weltfrauentag muss abgeschafft werden, weil der so eine linke Erfindung ist. Also sie hat manchmal auch so Ansichten, die Beschneidung von Männern findet sie, oder von kleinen Jungs findet sie übrigens ganz okay aus hygienischen Gründen, aber natürlich die Beschneidung von Mädchen ist jetzt auch noch was anderes, aber die Hygiene steht über dem Recht des Kindes. Also da gibt es viel. Sie ist auch gegen Gendern, weil das verunglimpft die Sprache. Da sind so ein paar Dinge, an denen man sich so schön reiben kann bei ihr. Ne? Sie hat auch sehr gestrige Ansichten. Ne? So die Auslebung von Sexualität und auch Pornografie als luststeigerndes Empfinden oder Mittel zum Zweck, wo so eine Charlotte Roach zum Beispiel sagt, Pornografie ist ja nicht per se immer nur frauenfeindlich, sondern hat ja auch was mit der sexuellen Befreiung oder der Lust, dem Lustempfinden von Frauen zu tun. Also diese ganzen Positionen von jungen, moderneren Feministinnen, dies jetzt alles hier wiederzugeben, das würde den Rahmen sprengen und so gern ich das möchte. Auch ihre Äußerungen zum Islam. Es ist natürlich das eine zu sagen, ich habe etwas gegen politischen Islamismus. Ne? Mhm. Aber und das andere dann zu sagen per se, dass jede Frau, die einen Hijab trägt, eine unterdrückte Frau ist.
Ja,
richtig, und dass das Kopftuch die Flagge der islamistischen Kreuzzügler sei. Also das sind Aussagen, wo auch muslimische Feministinnen sagen, entschuldigen Sie mal, müssen wir hier mal die Grenzen ziehen zwischen Islam? Das sagt sie zwar auch, sie ist nicht per se gegen den Glauben des Islam, aber hat halt auch so Äußerungen drauf, ne, die eben mit Symbolen des Islam auch einhergehen. Das Kopftuch ist das eine. Die Bedrohung durch den Islam, da springt dann auch Pegida auf und das sind dann halt so rechte Gruppen, die dann sagen, na bitte, richtig, wenn die Schwarzer das schon sagt, dann muss da doch was dran sein, der Untergang des Abendlandes, dann kam ja auch die Silvesternacht in Köln, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also der islamische Mann, der sozusagen die deutsche Frau nur angrapscht und also, weil sie kein Kopftuch trägt. Ich mache an dieser Stelle hier mal einen Punkt, weil ich glaube...
Du, also wenn wir da jetzt anfangen, ich lasse es jetzt auch mal unkommentiert, es ist jetzt Alice Schwarzer, aber da können wir auch können wir stundenlang drüber diskutieren.
Das ist, da könnte man noch eine zweite Folge zu machen und ich würde mir wünschen, dass wie man das auch vielleicht nochmal mit jemandem auseinanderdröselt, der sich da ein bisschen besser... Vielleicht möchte Alice Schwarzer ja doch nochmal in diesen Podcast kommen und sich dazu äußern. Ich möchte kurz ein Fazit ziehen, weil ich natürlich trotzdem jetzt die Kurve... Ich habe jetzt mit dem Schlechten aufgehört, ne? Oder mit den Kontroversen oder den Dingen, die da in ihrem Leben nicht so gelaufen sind, wie das
Was vielleicht ist eigentlich auch in mit Bruno? Wann sind die auseinander? Kinder hat sie keine gekriegt. Genau. Sie sagt ja auch immer, Emma hätte ich nicht machen können, wenn ich Kinder bekommen hätte.
Bruno und sie waren 10 Jahre zusammen. Dann trennten sich ihre Wege. Ich glaube, die waren danach noch sehr gut befreundet. Sie ist jetzt verheiratet mit einer Frau, schon länger, mit einer Fotografin. Mhm. Also sie liebt Männer und Frauen. Sie hat da ähnlich wie auch so ihr Ansatz des Feminismus ist. Ne? Der Mensch steht im Vordergrund, sie verliebt sich in den Menschen und wenn der zufällig biologisch ein Mann oder biologisch eine Frau ist, dann ist das egal. Aber nun ist sie schon sehr lange mit einer Frau zusammen und schwärmt aber auch, wenn man sie danach fragt, regelmäßig für Männer. Also ist jetzt da nicht abgeneigt. Aber aus Bruno ist dann leider nichts geworden. Also, was heißt leider? Sie ist ja trotzdem offensichtlich glücklich mit ihrer Frau. Sie gehört zu den bekanntesten Feministinnen. Eine Allensbach-Umfrage, jetzt habe ich hier nur eine Zahl von 2006, kennen 83% aller Deutschen Alice Schwarzer. Das ist jetzt relativ viel. Und 67% sind der Meinung, dass sie viel für die Frauen getan habe. Also, das kann ich jetzt nur...
Hat sie
unterstreichen.
Ja auch.
Sie ist einfach eine Instanz, ne? Jemand, den man auch, weil er sehr klug ist und auch sehr gut erzählen kann und auch sich zu inszenieren wusste, nicht immer unbedingt zum Besten in der Bildzeitung vielleicht, aber auch jemand, den man bewundern kann, der so lange auch für diese Themen kämpft, für etwas einsteht, für etwas, was größer ist als sie selbst. Und das macht sie für mich auch zu einer sehr starken Frau. Und ich bin irgendwie auch froh, dass wir sie haben, auch wenn ich mich nicht immer zu 100% von ihr als Feministin repräsentiert sehe. So,
Punkt. Ja, es ist halt eine bestimmte Art und Weise, ne? Und das ist halt genau das, was ich eingangs gesagt hatte, auch was Lore Maria Pesche-Gutzeit und was du ja auch zitiert hattest. Man kann so, wenn man mit den Ketten rasselt oder Säbeln rasselt, erreicht man auch etwas. Allerdings, und das ist halt etwas, was mir immer nicht so gut gefällt, ist, man schlägt damit auch Türen zu.
Genau.
Na, das ist dann halt ein sehr aggressives Vorgehen. Also man erreicht Trubel, Aufmerksamkeit definitiv, aber es ist halt auch ein sehr aggressives Vorgehen.
Aber du hast mir noch eine Steilvorlage für ein letztes Zitat, verzeiht bitte.
Schön.
Gegeben, und zwar schreibt Frau Peschel-Gutzeit: Wenn Frauen frech und provokant auftreten, können sie damit etwas anstoßen, die Menschen zum Nachdenken bringen, auch Empörung hervorrufen, das alles ist wichtig. Meiner Erfahrung nach bewirkt solch ein Auftreten jedoch keine großen Umwälzungen und keine langfristigen Verbesserungen. Dafür ist ein sehr langer Atem nötig, der Marsch durch die Instanzen. Außerdem sind Verbündete wichtig, vor allem verbündete Männer. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Schlusswort
Amen.
Ist, aber...
Amen, jawohl.
Genau, also
jawohl.
Ne, wir sind Menschen und trotzdem, sie hat ja viel bewegt, auch wenn wir Frauen nach wie vor, wenn eine Abtreibung ansteht, erstmal fragen müssen, bitte. Also da ist auch noch viel zu gehen, Gender Pay Gap. Du hast die ganzen Studien genannt, auch heutzutage sind Frauen eben noch nicht so ganz gleichberechtigt. Aber wir arbeiten dran, Kim, oder?
Wir arbeiten daran, auf jeden Fall.
Wen möchtest du das nächste Mal vorstellen?
Nächstes Mal stelle ich dir Queen Victoria vor. Das war auch eine Einreichung. Ich habe sie jetzt allerdings gerade nicht parat. Ich schaue nochmal nach. Genau, die Queen bringe ich dir mit.
Das ist mal wieder eine historische Figur, ein eben solches Brett, aber auf eine andere Art und Weise als jetzt Alice Schwarzer selbstverständlich. Aber ich freue mich schon sehr darauf. Ich stelle nochmal den Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat oder eine andere und ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet. Wir freuen uns über Sternchen, über Rezensionen, Weiterempfehlungen und so fort. Und
genau.
Jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören.
Lieben Dank an dich erstmal nochmal, Katrin, fürs Vorstellen.
Das hat Spaß gemacht.
Vorbereiten dieser Folge. Echt cool. Ja. Dankeschön.
Dann bleibt gesund, bleibt lieb zueinander und genau.
Supportet euch gegenseitig.
Ja.
Yay.
Definitiv. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.